Ja, sehr geehrter, lieber Herr Kollege Mittelstraß, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Prorektorin für Studium und Lehre der Universität und als geschäftsführende Direktorin der Heidelberg School of Education begrüße ich Sie alle hier sehr herzlich in der neuen Universität zum Vortrag von Professor Jürgen Mittelstraß. Ich heiße Sie auch sehr herzlich im Namen meines geschätzten Kollegen im geschäftsführenden Direktorium, Herrn Professor Gerhard Herle, hier sehr herzlich willkommen. Der Vortrag Bildung in einer Wissensgesellschaft von Herrn Kollegen Mittelstraß stellt den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe der Heidelberg School of Education dar, dem Expertenforum Bildung und Identität. Initiiert, konzipiert und organisiert wurde und wird die Vortragsreihe von Frau Dr. Stefanie Samida, Nachwuchsgruppenleiterin in unserem High Education Cluster Kulturelles Erbe, und von unserer HSE-Geschäftsführerin Frau Dr. Christiane Wienern, die heute leider nicht hier sein kann, das sehr bedeutet, weil sie richtig krank ist. Frau Samida, die hier neben mir steht, wird gleich noch einige Worte zur Vortragsreihe sagen und natürlich auch Sie, lieber Herr Mittelstraß, vorstellen. Lassen Sie mich einige Worte verlieren über die Heidelberg School of Education, die mittlerweile im zweiten Jahr ihres Bestehens ist, aber nach wie vor eine neue Einrichtung in dieser akademischen Landschaft ist, die sich immer noch wieder neu erfindet und in der viele Prozesse immer noch mal neu initiiert werden. Im Jahr 2015 wurde die Heidelberg School of Education als eine hochschulübergreifende Einrichtung der Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gegründet. Sie stellt, und so sagen wir das, und diejenigen, die Mitglieder der Heidelberg School of Education sind, und ich sehe viele, kennen das, sie stellt das institutionelle, strategische und ideelle Zentrum der forschungsbasierten und kooperativen Lehrerbildung in Heidelberg dar. Mit finanzieller Unterstützung des BMBFs, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, realisieren wir das Konzept High Education, mit dem wir eben die Forschungsbasierung und die, wie wir es nennen, wissenschaftliche Exzellenz der Lehrerbildung sowie den Brückenschlag zwischen den verschiedenen Domänen, Disziplinen und Wirkungsfeldern der Lehrerbildung in den Mittelpunkt stellen. Zum Beispiel in 5 interdisziplinären Denkwerkstätten, unseren High Education Clustern, setzen sich Doktoranden und Postdocs der HSC zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beider Hochschulen mit dem Thema Lehrerbildung aus fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Perspektive auseinander. Und im Verbund mit den Fächern, Fakultäten und auch den Verwaltungseinheiten beider Hochschulen konzipieren Sie alle, wir alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HSE, neue hochschulübergreifende Strukturen in Bereichen wie Studienberatung, Begleitung von Praxisphasen, der Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer und aktuell intensivst, so kann ich sagen, die Umstellung des Lehramtsstudiums auf die Bachelor- und Masterstruktur und vor allen Dingen die Entwicklung des Masters of Education, der zum Wintersemester 2018/19 starten wird. Die Heidelberg School of Education ist nicht nur der Ort für Studierende, sondern auch der Ort für Forschung. Es soll ein Ort für Vernetzung sein, der uns alle, die wir uns für Fragen und Themen der Bildung, sei es der Lehrerbildung im Speziellen, aber auch den Bildungsfragen im Allgemeinen widmen wollen und die wir uns dafür interessieren, eben zusammenbringt. Und genau das ist die Intention auch dieser neuen Vortragsreihe. Frau Samida, jetzt übergebe ich an Sie.
Ja, vielen Dank, Frau Busse, für die Einführung zur HSE. Auch ich möchte Sie alle willkommen heißen zu unserer heutig beginnenden Vortragsreihe, dem HSE-Expertenforum Bildung und Identität, die ich zusammen mit Christiane Wienern durchführe. Und diese Vorlesungsreihe soll auch einen Raum des kritischen akademischen Austauschs schaffen. Ja, wie Sie schon gehört haben von Frau Busse, eigentlich sollte hier Christiane Wienern stehen und Sie heute begrüßen. Leider ist sie seit gestern erkrankt, weshalb jetzt ich sozusagen Ihren Part hier übernehme und Sie auch heute hier begrüße. Mit Bildung und Identität rücken wir 2 Begriffe in den Mittelpunkt, die für unsere tägliche Arbeit an Hochschulen, an Schulen, bei außerschulischen Bildungsträgern, ja in allen Einrichtungen, die für sich einen Bildungsauftrag in Anspruch nehmen, von zentraler Bedeutung sind. Trotz oder wegen dieser Bedeutung werden beide Termini, insbesondere der Bildungsbegriff, kontrovers diskutiert und sind in vielfacher Hinsicht umstritten. Dies gilt nicht nur, wenn es um bildungspolitische Fragen geht, sondern zeigt sich gleichfalls im wissenschaftlichen Diskurs. In unterschiedlichen Disziplinen stehen hinter den Begriffen Identität und Bildung nicht selten verschiedene Konzepte. Es überrascht daher nicht, dass es immer wieder Forderungen gibt, ganz auf diese Termini zu verzichten. Zum einen, da sie statt semantische Klarheit zu schaffen eher Verwirrung stiften, zum anderen, weil in ihnen oftmals normative Aufladungen unterschwellig mitschwingen. In den letzten Jahren haben die Diskussionen über unser Verständnis von Bildung nicht zuletzt bedingt durch die zunehmende Verbreitung und Aufwertung des Kompetenzbegriffs daher auch deutlich an Schärfe gewonnen. Zugleich fließen in Konzepte von Bildung immer auch Aspekte der kollektiven und individuellen Identitätskonstruktion ein. Denn Bildung ist kein leerer Begriff, sondern über Jahrhunderte kulturell gewachsen und immer wieder neu beschrieben worden. Man findet ihn etwa in kollektiven Bezeichnungen wie europäische Bildungstradition und deutsche Bildungsidee wieder. Auf individueller Ebene hängen Bildungs- und Identitätsfragen ebenso zusammen. Schließlich zielt Bildung nicht primär auf Fertigkeiten, sondern auf die Bildung der ganzen Persönlichkeit. Bildungsprozesse sind immer auch Prozesse der Identitätsbildung, ganz besonders heute in Zeiten großer gesellschaftlicher und politischer Veränderungen und Verwerfungen. Bildung und Identität besitzen somit nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Dimension, die wir im Rahmen des Expertenforums in den nächsten Semestern immer einen Vortrag pro Semester aus unterschiedlichen Disziplinen und Blickwinkeln diskutieren möchten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen, lieber Herr Mittelstraß, zum Auftakt unseres Expertenforums eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die als herausragender Wissenschaftler und kritischer Begleiter diverser Hochschulreformen diese beiden Dimensionen, die akademische und gesellschaftlich-politische, in den Blick nimmt und zu diesen Feldern in unzähligen Publikationen und Vorträgen kritisch Stellung bezieht. Ich möchte Herrn Mittelstraß für diejenigen vorstellen, die ihn noch nicht kennen. Meine erste Begegnung mit Ihnen war literarischer Art, und zwar zum Thema Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Da sind Sie mir das erste Mal als Studierende untergekommen. Und vor Jahren war ich in einem Vortrag von Ihnen an der Universität Tübingen im Studium Generale. Ich erinnere mich an Sie, Sie wahrscheinlich sich nicht an mich, sage ich jetzt mal. Aber umso schöner, dass wir uns jetzt heute hier kennenlernen. Ja, Jürgen Mittelstraß war von 1970 bis 2005 Ordinarius für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Konstanz. Seit 2006 ist er dort Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der allgemeinen Wissenschaftstheorie, der Philosophie und Wissenschaftsgeschichte sowie der Erkenntnis-, Sprach- und Kulturtheorie. Zu diesen Schwerpunkten hat er mehr als 40 Monographien und unzählige Aufsätze publiziert. Bekannt ist er vielen von uns auch als Herausgeber eines philosophischen Standardwerks, nämlich der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Für sein wissenschaftliches Werk wurde er unter anderem mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Herr Mittelstraß ist Mitglied mehrerer Akademien der Wissenschaften, und jetzt ohne die Bedeutung einer Akademie über die andere stellen zu wollen, möchten wir an dieser Stelle seine Mitgliedschaft in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften erwähnen, in die er 2002 als einer der ersten Nicht-Naturwissenschaftler aufgenommen wurde. Mehrere Universitäten, darunter die Humboldt-Universität zu Berlin und die University of Pittsburgh, haben ihm Ehrendoktorwürden verliehen. Auch im Bereich der Wissenschafts- und Hochschulpolitik hat sich Jürgen Mittelstraß als kritischer Geist einen Namen im In- und Ausland gemacht. Er war Mitglied des Wissenschaftsrats und des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat in mehreren Kommissionen in Deutschland und Österreich zur Reformierung der Hochschulstrukturen gewirkt bzw. diese gestaltet und ist derzeit amtierender Vorsitzender des österreichischen Wissenschaftsrates. Zur Rolle der Bildung im universitären wie im schulischen Kontext und zur Rolle der Wissenschaft für unsere Gesellschaft hat sich Jürgen Mittelstraß immer wieder in wissenschaftlichen Publikationen und auch in Zeitungsberichten geäußert. Da jede Auswahl notwendigerweise hier unvollständig bleiben würde, darf ich Sie auf die ausführliche Publikationsliste auf der Homepage der Universität Konstanz verweisen. Und nun möchte ich auch endlich das Wort an Herrn Mittelstraß übergeben. Herr Mittelstraß, Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind und den Eröffnungsvortrag unserer Veranstaltungsreihe übernommen haben. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Liebe Frau Busse, liebe Frau Samedi, lieber Herr Herle, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ich gratuliere Ihnen zu einer überaus anspruchsvollen Konzeption in der Lehrerbildung und drücke Ihnen die Daumen. Und ich bedanke mich natürlich für diese freundliche Einführung. Sie haben, Frau Samedi, die Latte der Erwartungen fürchte ich ziemlich hochgelegt. Jetzt muss ich sehen, wie ich da rüberkomme. Bildung und Wissensgesellschaft, das klingt, meine Damen und Herren, wie etwas Selbstverständliches. Auf was sonst als Bildung? Auf die bildende Aneignung von Wissen und den bildenden Umgang mit Wissen sollte eine Wissenschafts- oder Wissensgesellschaft wohl sonst setzen? Ist Bildung nicht zu großen Teilen Wissen, beziehungsweise beruht sie nicht auf einem Wissen und einem kenntnisreichen und urteilsstarken Umgang mit ihm? Und ist eine zeitgemäße Bildung nicht das, was eine Zeit, die auf das Wissen setzt, und eine Gesellschaft, die sich als Wissensgesellschaft im Wissen zu bewegen vorgibt, im Wissen ihre Zukunft zu sehen glaubt, brauchen? Das sollte man meinen, doch nicht alle meinen das. Und häufig gerade diejenigen, die das Wort Wissensgesellschaft ständig im Munde führen. Woran liegt das? Nun, der Begriff der Bildung wirft einen unvorteilhaften semantischen Schatten, der im Wesentlichen an Vergangenes zu erinnern scheint. Bildung, so sehen es ihre Gegner, zumindest ihre Verächter unter diesen, ist das, was sich der Dynamik einer Zeit entgegenstellt, das, was nicht das Neue, sondern das Alte liebt, was noch an einen Kanon des Könnens und des Wissens, das heißt an sogenannte Bildungsidealen festhält, an einem Kanon, der längst obsolet geworden ist, der für eine geschlossene, nicht für eine offene Gesellschaft steht, als die sich die gegenwärtige Gesellschaft auch und gerade in ihrer Selbstwahrnehmung als Wissensgesellschaft sieht. Eine offene Wissensgesellschaft, das ist eine Gesellschaft, die ihre Entwicklung und damit ihre Zukunft auf die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen und des technischen Verstandes setzt, die im Wissen ihre wesentliche Produktivkraft erkennt und die bereit ist, alles, was die Wissensentwicklung und damit auch die gesellschaftliche Entwicklung behindern könnte, aus dem Wege zu räumen. Bildung und ihre Ideale könnten derartige Behinderungen darstellen. Ideale schreiben fest, während das Wissen bewegt. Auch das, was es idealiter selbst bewegt. Hinzu kommt, dass Gedanken über Bildung häufig das Schicksal ihres Gegenstandes teilen, nämlich ungemein gebildet und vielleicht aus eben diesem Grund folgenlos zu sein. Bildung und das, was sie verspricht, sind nach weit verbreiteter Überzeugung der Sonntag unserer Welt. Deren Alltag wiederum sind Ausbildung und das, was Ausbildung in Form von nützlichen Fähig- und Fertigkeiten verspricht. Wer von Bildung spricht, meint entweder das eine, eine Welt, die feiert, oder im Sinne von Ausbildung das andere, eine Welt, die arbeitet. Beide Welten scheinen sich nicht zu berühren. Während die eine feiert, arbeitet die andere. Bildung und Ausbildung scheinen sich aus dem Auge zu verlieren. Um es gleich zu sagen, diese Wahrnehmung, oder wenn sie denn zutrifft, diese Entwicklung ist falsch. Nicht, weil sie zu Lasten der Bildung geht, das könnte ja gerade der gewünschte Effekt sein, sondern weil mit dem gewollten oder ungewollten Verlust dessen, was Bildung einmal hieß, die moderne Welt, auch und gerade die Arbeitswelt, in Wahrheit ihr eigentümliches Wesen verliert. Dieses Wesen liegt darin, Resultat einer Kultur zu sein, in der sich die vernünftige Natur des Menschen verwirklicht. Bildung ist nichts anderes als Ausdruck dieser ausgearbeiteten Natur und ihrer Kultur. Und dies gilt selbst vom Begriff des Bildungsideals. Bildungsideale, richtig verstanden, sind geklärte und die gesellschaftliche Entwicklung vorantreibende, nicht behindernde Orientierungen. Nicht zufällig verbindet sich denn auch der Begriff der Orientierungsschwäche moderner Gesellschaften meist mit dem Begriff mangelnder Bildung bzw. fehlender, akzeptierter Bildungsideale. Bildung orientiert eben, während bloße Wissensanhäufung und das heute gleichzeitig gepflegte Vorurteil der Vorläufigkeit allen Wissens jedem ernsthaften Orientierungswillen den Rücken kehrt. Und gleich noch eine Warnung vorweg in eigener Sache. Was ich im Folgenden von 9 Thesen, Sie haben sie vor sich, und kurzen Erläuterungen dieser Thesen vortragen werde, sind philosophische. Von bildungspraktischen oder gar erziehungswissenschaftlichen Kenntnissen ziemlich ungetrübte Überlegungen. Ich weiß, dass dies im Kontext einer School of Education, das heißt in einem wesentlichen erziehungswissenschaftlichen Kontext, ziemlich verwegen anmuten mag. Nehmen Sie es gelassen hin. Meine erste These, eine über den Tagesbedarf und das berufliche Kerngeschäft hinausreichende Bildung, war noch nie so unentbehrlich wie in einer Gesellschaft, die sich nicht nur als offene, sondern auch als beschleunigte Gesellschaft versteht und zu deren Credo permanente Veränderung und Innovation, schrankenlose Mobilität und chamäleongleiche Flexibilität gehören. Ohne Bildungselemente geht eine offene Gesellschaft an ihrer eigenen Wandelbarkeit zugrunde. In der modernen Welt, das wissen wir alle, nimmt der Zwang zur ständigen Veränderung und damit verbunden der Zwang zur Spezialisierung des Wissens zu. Letzteres, die fortschreitende Spezialisierung des Wissens steht dabei in einem eigentümlichen Gegensatz zu einer gleichzeitig zunehmenden technologischen Integration des Wissens. Diese Integration, mächtig vorangetrieben durch die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, führt nicht, was man vermuten könnte, zu einer neuen oder alten Einheit des universal orientierten Wissenden, sondern im Gegenteil zur Kreation des Experten. Die moderne Welt ist in ihrem Wesen, einem sich selbst auferlegten Wesen, eine Expertenwelt. In dieser Welt herrscht nicht ein Leibnizscher Verstand, in dem sich noch ein Universum spiegelte, sondern der Spezialist, in dem sich fast nichts mehr oder nur noch, frei nach Schiller, eine geteilte Erde spiegelt. Wer immer mehr von immer weniger weiß, ist auf die Rückseite der Universalität geraten. Er sucht sie im Detail, die für ihn nun das Ganze ist. Das kann aber auf Dauer nicht gut gehen. Wo eine Welt zur Expertenwelt wird, ist das Ideal, das alte Ideal einer gebildeten Einheit des Wissens, auch wenn es technologisch noch weiter verfolgt werden sollte, gesellschaftlich funktionslos geworden. Die Ordnung des Wissens in den Kategorien der Universalität und Fachlichkeit, das heißt in einer Form der Zuständigkeit für das Ganze und seine Teile, einige Teile, wird blass. Und dies vor allem dort, wo eine Gesellschaft, die sich als Wissensgesellschaft versteht, im Wesentlichen nur eine Informationsgesellschaft ist, nämlich eine Gesellschaft, die weiß, wo Information zu finden ist, aber nicht, warum Wissen Wissen ist. Eigentlich ein Paradox. Je reicher wir an Information werden, desto ärmer scheinen wir an Wissen, das kompetent und kritisch beherrscht wird, zu werden. Dafür aber stand einmal der Begriff der Bildung. Ihn und Klarheit über den Wissensbegriff selbst gilt es auf eine zeitgemäße Weise wiederzugewinnen. Meine zweite These. Die moderne Gesellschaft schwankt in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Selbstbeschreibung zwischen den Verheißungen einer Informationsgesellschaft und einer Wissensgesellschaft. Dabei droht der Wissensgesellschaft paradoxerweise der Wissensbegriff verloren zu gehen. Ich erläutere wieder. Wo heute in der Universität, in der Hochschule, in der Wirtschaft, vornehmlich aber im Feuilleton, die Macht des Wissens gepriesen wird, ist merkwürdigerweise mit Vorliebe von der Vergänglichkeit des Wissens die Rede. Man spricht von Halbwertszeit des Wissens und davon, dass in immer kürzeren Zeiträumen zum Unwissen wird, was wir eben noch zu wissen meinten. Führt alles Wissen ein Verfallsdatum mit sich? Kommt und geht das Wissen wie ein launiger Gott? Bewegt sich ausgerechnet eine Wissensgesellschaft auf schwankenden Wissensplanken? Nun, hier denke ich, ist Entwarnung angezeigt. In der Rhetorik von Halbwert und Verfall, die sich terminologisch an der Kernenergie und an der Lebensmittelchemie orientiert, macht sich viel Unsinn breit. Was einmal erkannt oder entdeckt ist, verliert, Irrtumsmöglichkeiten selbstverständlich immer in Rechnung gestellt, nicht alle 5 Jahre, so wird nämlich häufig gesagt, seine Wahrheit. Das gilt von mathematischen Beweisen ebenso wie von vielen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und selbst von der ein oder anderen ökonomischen und philosophischen Einsicht. Unser Wissen nimmt zu. Aber es ist nicht sterblicher geworden, als es in weniger wissensorientierten und wissenstollen Zeiten einmal war. Mit anderen Worten, wir sollten beim Preis des Wissens häufiger auch einmal wieder an das Beständige denken, statt mit einer falschen Halbwerts- und Verfallsrhetorik seine vermeintliche Vergänglichkeit rühmen. Am Vergänglichen, meine Damen und Herren, tragen wir schon schwer genug, erinnern wir uns gelegentlich des Bleibenden. Davon gibt es in der Wissenschaft und an anderen Orten des Wissens, Gottlob, immer noch genug. Da ist allerdings auch noch die seltsame Vorstellung einer Verwandlung des Wissens in Information, vergängliche Information. Tatsächlich verändern sich in der modernen Welt die Wissensstrukturen. Informationswelten treten an die Stelle von Wissens- und Bildungswelten. Die Vorstellung macht sich breit, dass sich das Wissen selbst in Informationsform bildet, beziehungsweise mit dem Informationsbegriff auch ein neuer, ein überlegener, wie es heißt, Wissensbegriff entstanden ist. Wissen im bisherigen Sinne verliert seine Heimat im Kopf des Wissenden. Es wird zum Untermieter im Haus der Information. Anders formuliert, an die Stelle eigener Wissensbildungskompetenzen treten Verarbeitungskompetenzen und das Vertrauen darauf, dass die Information stimmt. Was soll auch ein Skeptiker am Bildschirm? In Vergessenheit gerät, dass man sich Wissen nur als Wissender aneignen kann, das Wissen den Wissenden voraussetzt. Wo der Unterschied zwischen Wissen und Information verloren geht, werden im Medium der Information auch Wissen und Meinung ununterscheidbar. Meinung artikuliert sich in Informationsform wie Wissen. Die Überlegenheit des Wissens gegenüber bloßer Meinung wird unkenntlich. Neuestes Beispiel, dass sich diesen Umstand in unerträglicher Weise zunutze macht, ist die Rede von alternativen Fakten. Abbild der Informationswelt ist damit streng genommen auch eine Meinungswelt, keine Wissenswelt. Außerdem öffnet sich in einer Gesellschaft, die sich als Informationsgesellschaft versteht, eine unerwartete Nische, nicht nur für üblen semantischen Unsinn, Stichwort alternative Fakten, sondern auch für eine neue Dummheit. Sie gibt sich nur dem Nachdenklichen zu erkennen und fällt im Übrigen deshalb nicht sonderlich auf, weil sie technologisch gesehen ungeheuer erfolgreich ist. Nachdenklichkeit, meine Damen und Herren, ist ein Geschwister des Beständigen. Nicht, dass sie das Vergängliche aus dem Auge verliert, aber sie folgt, auch in Sachen Wissen und einer mit dem Wissen verbundenen Orientierung, nicht den hektischen Bewegungen des Zeitgeistes. Dabei ist es für die Nachdenklichkeit gegenüber einem Zeitgeist, der vornehmlich auf Innovationen und Märkte setzt und in einer Welt, die es liebt, sich in Informations- und Medienwelten zu spiegeln, schwieriger geworden, sich Geltung zu verschaffen. Oberflächliche Kulturen gedeihen auch auf hohem gesellschaftlichen Niveau. Der Analphabetismus hat viele Formen, erreicht von der Lese- und Schreibschwäche bis zur Denkschwäche. Und wo das Denken aufhört, beginnt das Geschwätz, zum Beispiel im Dauerreigen der Talkshows und Modephilosophen. In unserer Gesellschaft nimmt eine exhibitionistische Geschwätzigkeit beunruhigenden zu und ein ernstes Nachdenken ab. Die Zeit wird durch das Maß des Aktuellen, oft des Seichten, nicht durch das Maß des Beständigen und des Wesentlichen geteilt, als ob es darauf ankäme, die Dummheit statt den Verstand zu demokratisieren. These 3. Wo die Vergänglichkeit des Wissens gepriesen und sein Wesen als Information beschrieben wird, droht eine durchgängige Ökonomisierung des Wissens. Wissen, das einmal Ausdruck der Vernunftnatur des Menschen war, wird zur Ware. Was hier in einer epistemischen Begrifflichkeit, Wissen, Information, zum Ausdruck gebracht wurde, lässt sich auch in einer ökonomischen Begrifflichkeit formulieren. Wissen, das ist heute nicht mehr Ausdruck der aristotelischen Überzeugung, dass im Wissen die höchste Form menschlicher Arbeit liege und Wissen in diesem Sinne auch eine Lebensform darstelle, sondern ein Gut, das sich den üblichen Marktformen anpasst, das mal vergänglich, mal mehr oder weniger unvergänglich ist. Nichts, das die Welt, die moderne Welt, beherrscht, sondern etwas, das von dieser Welt bzw. ihren Marktformen beherrscht wird. Eigentümlicherweise versteht sich die Wissensgesellschaft in der Regel nicht in der Weise, dass hier eine Gesellschaft konsequent auf ihr wissenschaftliches, das heißt ihr epistemisches Wesen setzt, sondern so, dass sie das Wissen als eine handelsfähige Ware entdeckt. Wer heute vor dem Bildschirm seines Computers hockt und durch die Wissens- und Informationsbestände dieser Welt jagt, surft in der Sprache der Wasserfreunde, hat nicht die wissenschaftliche Wahrheit, sondern die Unwahrheiten des Marktes und die Vergänglichkeiten gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und unterhaltender Befindlichkeiten im Auge. Wissen und Börse gehen ein ebenso überraschendes wie inniges Verhältnis ein. Nasdaq als ein alles überragender Maßstab für die Qualität des Wissens. Werden die gewohnten Geltungsansprüche und der prüfende Umgang mit ihnen durch wirtschaftlichen Erfolg und Börsennotierungen ersetzt? Wissen ist heute in der Tat für große Teile der Gesellschaft etwas geworden, mit dem man umgeht, das man aber nicht mehr selbst betreibt. Das Zauberwort lautet Wissensmanagement. Wissen wird hier zum Ausdruck einer Tätigkeit, die man nicht mehr selbst ausübt, über die man aber alles zu wissen glaubt. Zu einem Spiel wie dem Schachspiel, dessen Regeln man kennt, dessen große Spiele man vielleicht sogar nachzuspielen vermag, das man aber, weil man es nie als eigenes Spiel zu spielen gelernt hat, gegen jeden Nobody verlieren würde. Mit anderen Worten, es droht eine ungewohnte Distanz einzutreten zwischen Wissen und Wissendem, zwischen dem, der das Wissen vorantreibt und dem, der das Wissen nutzt und managt. Es ist eine Distanz, die dem Wissensprozess insgesamt abträglich ist, die das Wissen, wie gesagt, zu einem Gut macht, das jederzeit zur Verfügung steht, und zum Wissenden zu einem, der sich ganz einfach nur auskennt, sich nur noch als Dienstleistenden, nicht mehr als Teil des Wissensprozesses selbst, das heißt nur noch als dessen Vermittler und Nutzer versteht. Wissen aber, das nur noch als Ware gesehen wird, die es zu erwerben, zu vermitteln, zu managen und zu nutzen gilt, verliert sein eigentliches Wesen, nämlich Ausdruck des epistemischen Wesens des Menschen zu sein, und wird zu einem Gut wie jedes andere auch. Meine vierte These. Bildung ist, auch wenn sie gegen die verführerische Identifikation von Wissen und Information Hand in Hand mit einem geklärten Wissensbegriff geht, ein Element der Orientierung und wie diese etwas Konkretes, Teil der Lebenswelt, nichts Abstraktes, Teil der begrifflichen Welt. Bildung ist, auch wenn sie mit dem Wissen eng verbunden ist, in erster Linie ein Können. Kein bloßes Sich-Auskennen in Bildungsbeständen, die auch Wissensbestände sind. Wilhelm von Humboldt hat noch immer recht. Nach ihm ist der Gebildete, ich zitiere Humboldt, derjenige, der so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng als er nur kann mit sich zu verbinden sucht. Der so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng als er nur kann mit sich zu verbinden sucht. Für Humboldt war diese Welt noch selbst eine gebildete Welt, in der sich ein gelehrter Verstand zu spiegeln versuchte. Heute ist es im Wesentlichen, auch das wissen wir alle, eine von Wissenschaft und Technik geschaffene Welt oder eben im Selbstverständnis einer Wissensgesellschaft eine Wissenswelt. Am Verhältnis zwischen Welt und Ich, um das es hier geht, ändert sich damit nichts. Zugleich verbindet sich der Begriff der Bildung mit dem Begriff der Orientierung. Orientierung wiederum ist etwas Konkretes, nichts Abstraktes, wie Theorien oder die Art und Weise, wie wir Theorien weitergeben. Die Heimat der Orientierung ist die Lebenswelt, nicht die begriffliche Welt. Nicht der Theoretiker, nicht der Vielwissende und nicht der Experte ist derjenige, der Orientierungsfragen beantwortet, sondern derjenige, der lebensformbezogen die geheimnisvolle Grenze zwischen Wissen und Können, Theorie und Praxis überschritten hat. Eben das gilt auch für Bildung. Bildung und Orientierung gehören strukturell zusammen. Und zwar nicht so sehr in Wissenschaftsform, sondern in der Weise einer Lebensform, beziehungsweise in Form eines Könnens, das, noch einmal mit Humboldt, Welt in sich zieht und Welt durch sich selbst ausdrückt, orientierenden Ausdruck verleiht. Doch anders formuliert, Bildung ist, bezogen auf gegebene Wissens- und Erfahrungsbestände und den gekonnten Umgang mit diesen, das Universale im Partikularen ausgedrückt. Moderne Gesellschaften sind in diesem Sinne tatsächlich orientierungsschwach geworden. Strukturen der Unüberschaubarkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der Anonymität des Fortschritts und der Veränderung und der Subjektlosigkeit in Verantwortungszusammenhängen nehmen zu. Oder anders ausgedrückt, in modernen Gesellschaften nimmt ein Verfügungswissen, das heißt ein Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel, damit ein positives Wissen zu, ein Orientierungswissen, das heißt ein Wissen um begründete Zwecke und Ziele, damit ein normatives Wissen ab. Während die wissenschaftliche und die technische Welt in die Zukunft stürmen, halten sich die moralische und die politische Welt im Wesentlichen an der Vergangenheit fest. Vor allem Europa tut sich schwer, seine eigene Entdeckung, das in den Programmen der Aufklärung entworfene Projekt der Moderne, aus der drohenden gegenseitigen Blockade von wissenschaftlich-technischem Verstand und moralisch-politischer Vernunft herauszuführen. Das mag allzu pessimistisch klingen, entspricht aber der Erfahrung, dass nicht länger uns der Fortschritt gehört, sondern wir dem Fortschritt gehören. Wieder sind dafür die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ein stets gegenwärtiges Beispiel. These 5. Bildung in einer Wissensgesellschaft setzt ein leistungsfähiges Bildungssystem voraus, vor allem in seinen Wissenschafts- und damit auch in seinen Hochschulteilen. Dies schließt auch die Idee eines theoretischen Lebens, das heißt Wissenschaft als Lebensform, als gebildete Lebensform ein. Wovon Wissenschaft die Rede ist, ist in der Regel eine besondere Form der Wissensbildung, eben die wissenschaftliche Wissensbildung gemeint. Hier geht es um Theorien, Methoden, besondere Rationalitätsstandards, den Theorien und Methoden folgen. Wird diesen Standards, zum Beispiel begrifflicher Klarheit, Begründbarkeit und Kontrollierbarkeit, nicht entsprochen, verliert Wissenschaft ihren Anspruch auf Objektivität und Wahrheit, werden Wissenschaft und Meinung ununterscheidbar. Doch dies ist nur eine Bedeutung von Wissenschaft, wenn auch die unter Forschungsgesichtspunkten natürlich wichtigste. Eine weitere Bedeutung ist darin gegeben, dass Wissenschaft auch eine gesellschaftliche Veranstaltung ist. Wenn wir dies meinen, sprechen wir von Wissenschaft als Institution. Beispiel die Universität. Hier steht die Wissensbildung unter besonderen, gesellschaftlich definierten Bedingungen, zu denen zum Beispiel auch der Lehrauftrag der Universitäten in Verbindung mit ihrem Forschungsauftrag gehört. Hinzu tritt aber auch noch eine dritte Bedeutung, die über den methodischen oder theoretischen und den institutionellen Charakter von Wissenschaft hinausreicht, mit diesem allerdings eng zusammenhängt. So sind wissenschaftliche Rationalitätsstandards nicht auf rein methodische oder theoretische Aspekte beschränkbar. Sie verbinden darüber hinaus wissenschaftliche Rationalität mit einer moralischen Form. Gemeint ist, Wissenschaft ist nicht nur methodisch und theoretisch aufgeklärte Rationalität oder ein Mittel zur Differenzierung und Stabilisierung der gesellschaftlichen Organisation der Bedürfnisbefriedigung, sondern stets auch eine Idee, die die Natur des Menschen als Vernunftwesen betrifft oder mehr noch, sie ist auch eine Lebensform. Ethisch oder moralisch ist diese Idee, weil sie die das wissenschaftliche Subjekt leitenden Orientierungen, moralischen Orientierungen betrifft, in denen übrigens auch alle Autonomieansprüche in wissenschaftlichen Verhältnissen begründet sind. Zugleich setzt sie, um zur Entfaltung zu kommen, ein Stück realisierter institutioneller Autonomie und natürlich auch eine erfolgreiche wissenschaftliche Praxis, das heißt eingespielte Formen der wissenschaftlichen Wissensbildung, schon voraus. So gesehen aber ist der Begriff der Orientierung auch für die Wissenschaft nichts Fremdes oder Äußerliches. Er gehört vielmehr auf alle hier genannten Bedeutungen von Wissenschaft bezogen zu ihrem Wesen. Die bange Frage ist nur, ob die Wissenschaft dieses ihr Wesen auch in die Gesellschaft hinein, und zwar wiederum in Orientierungsform, vermitteln kann. These 6. Bildung und Ausbildung sind nur vermeintlich Gegensätze. Wissenschaft, die in der Universität der Idee der Einheit von Forschung und Lehre folgt, bildet, indem die Universität auf ihre Weise ausbildet. Mit Bologna hat das allerdings nichts zu tun. In einer Welt, die ihre Rekrutierungsgewohnheiten vornehmlich an Märkten orientiert und die den Gelehrten durch den Spezialisten in wissenschaftlicher Perspektive und den Experten in gesellschaftlicher Perspektive ersetzt, ist die Vorstellung, dass Wissenschaft bildet, zu einer mehr oder weniger antiquarischen Vorstellung geworden. Bildung in Wissenschaftsform scheint ohne Rest durch Ausbildung ersetzt zu sein oder dient nur noch deren Verklärung. Auch der Politik in ihrem Selbstverständnis als Bildungspolitik ist schon die Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung, insofern aber auch die Wahrnehmung, dass beide zusammenkommen müssen, damit sowohl das eine als auch das andere gelingt, abhanden gekommen. Ausbildung im trivialen Sinne beherrscht das Denken, auch in der Universitätspolitik. Vielleicht nicht ganz. Zwar hat die aufklärerische Vorstellung, dass allein das wissenschaftliche Bewusstsein wahrhaft gebildet sein könne, ihre Überzeugungskraft und ich denke auch ihr gesellschaftliches Recht, Stichwort Bildungsgerechtigkeit, verloren. Doch bedeutet das nicht, dass Bildung überhaupt nichts mehr mit Wissenschaft zu tun hat. Da Bildung zu einer Identitätsfindung des Individuums mit seiner Welt gehört, gilt dies auch für den Fall einer durch Wissenschaft geschaffenen Welt, unserer Welt. Eine vernünftige Identität des Einzelnen mit dieser Welt schließt Wissenschaft, den lehrenden und lernenden Umgang mit ihr ein. Ohne sie verlöre diese Identität gerade ihr rationales Wesen. In der Universität bedeutet dies in der Ausbildung nicht bei einer Vermittlung von Wissensbeständen stehen zu bleiben. Das wäre Ausbildung im Schatten der Wissenschaft, sondern den Lernenden in den Wissensprozess selbst zu ziehen. Das wäre Ausbildung im Lichte der Wissenschaft, ihn nicht nur das Wissen, sondern auch den Umgang mit dem Nichtwissen zu lehren oder das Gelernte mit dem Ungelernten, das Gegebene mit dem Zukünftigen zu verbinden. Eben das nannte man einmal die Einheit von Forschung und Lehre. Der Ersatz des Humboldt-Paradigmas durch das Bologna-Paradigma, das nur noch auf das Gewusste und das Gelernte und damit auf Ausbildung in einem schulischen Sinne setzt, führt in die falsche Richtung. Deshalb wird die Universität der Zukunft, wenn sie denn eine Zukunft haben sollte, nicht diejenige Bolognas, sondern die einer erneuerten, zeitgemäßen Humboldt-Idee sein. These 7. Im modernen Wissenschaftsbetrieb herrschen Empirie und Methode. Diese setzen sich zunehmend an die Stelle von Nachdenklichkeit und Mündigkeit. Das Denken verliert seine Zeit und seine Bildung. Die moderne Wissenschaft hat eine Ideologie, Empirie und Methode. Der Industrialisierung der Wissenschaft, in der nach dem Soziologen Helmut Plessner eine Logik der Problementwicklung die Wissenschaft in Gang hält, wie der Produktionsplan einen Betrieb und wissenschaftliche Arbeit zur Arbeit wie jede andere wird, entspricht das Vertrauen in die Wissenschaftsnähe der Wirklichkeit. Instrumente, nämlich Empirie und Methode, setzen sich immer konsequenter an die Stelle des Denkens. Nachdenklichkeit, die zum Wesen des Verstandes und der Vernunft gehört und häufig auch viel billiger ist als aufwendige empirische Forschungsprogramme, scheint zunehmend entbehrlich zu werden. Außerdem fehlt für sie meist die Zeit. Managementaufgaben, Drittmittelabhängigkeiten, Evaluierungs- und Vernetzungszwänge sowie eine gewaltige Beschleunigung der rechtlichen und institutionellen Veränderungen im Hochschulwesen haben ein überorganisiertes Leben zur Folge, in dem Nachdenklichkeit wie ein rührendes Relikt aus den Fausttagen der Wissenschaft erscheint. Bildung, meine Damen und Herren, ist unversehens aus der Studierstube in die Rüstkammern von Empirie und Methode geraten. Sie wird sich im modernen Wissenschaftsbetrieb selbst unkenntlich. Das Gleiche gilt für das aufklärerische Ideal der Mündigkeit in allen Bildungs- und Ausbildungsdingen. Mündigkeit besagt, wie auch Nachdenklichkeit in dem hier eben betonten Sinne, die Fähigkeit, sich im Denken und durch das Denken zu orientieren, darin nicht nur für das Nachdenken im wörtlichen Sinne, sondern auch für das Vorausdenken zu stehen. Wieder geht es in erster Linie um Orientierung, nicht so sehr um ein Sich-Auskennen im Bestehenden. Wer der Zukunft in einer technischen Kultur, die Wissenschaft und Technik schaffen und in der moderne Gesellschaften heute leben, nur nachläuft, hat seine eigene Selbstbestimmte schon verloren. These 8. Bildung ist Urteilskraft, die zwischen dem, was wir wissen, dem, was wir können und dem, was wir begründet wollen, operiert. Darin erweist sie sich als ein Geschwister der Vernunft. Bildung, wenn mit den Begriffen des Nachdenkens und des Vorausdenkens verbunden, hebt wieder ins Bewusstsein, dass Vernunft in jeglichen Orientierungszusammenhängen in erster Linie kein Wissen, kein positives Wissen, sondern ein Können, ein normativ bestimmtes Können ist. Zugleich verbinden sich Bildung und Vernunft mit Urteilskraft. Nach Immanuel Kant der Fähigkeit, zu einem gegebenen, konkreten Fall die entsprechende Regel und damit das Allgemeine zu finden. Um diese Fähigkeit ist es in der modernen, von auseinanderlaufenden Rationalitäten, wuchernden Bilder- und Informationswelten sowie von Expertenkleinkram beherrschten Welt meist schlecht bestellt. Urteilskraft, das ist der Schritt vom Wissen zum Können, für den es keine Instruktionen gibt. Vom Konkreten zum Allgemeinen, für den die Regeln erst zu finden sind. Vom gelösten Problem zum ungelösten, von einer Einsicht zur anderen. Urteilskraft, das ist der sichere Instinkt der Vernunft, die greift, nicht nur berührt, verändert, nicht nur beschreibt. Das Wesentliche, ohne dass es den Dingen auf der Stirn stünde, erfasst, sich aneignet, Wege ins Unwegsame legt, eben orientiert. was hier möglicherweise sehr abstrakt, abgehoben, also im üblichen Sinne reichlich gebildet klingt, trifft, so denke ich, ziemlich genau den Punkt, an den einem im übertragenen Sinne humanistisches Bildungsideal auch in unserer Welt wieder Fuß fassen könnte. Es geht noch einmal mit Humboldt um ein tätiges Begreifen der Welt. Es geht entgegen einer im Wesentlichen ökonomisch bestimmten Vorliebe des Zeitgeistes für ein geteiltes Ich, zum Beispiel in ein privates, in ein gesellschaftliches und in ein Konsumenten-Ich, geteiltes Ich, um die Wiederherstellung eines ungeteilten Ich. Und es geht darum, den Begriff des Wissens, über den sich moderne Gesellschaften zu definieren suchen, die notwendige Klarheit zu verschaffen, im erkenntnistheoretischen, im pragmatischen und im institutionellen Sinne. Urteilskraft, um die es dabei vor allem geht, lässt sich ebenso wie im Falle der Bildung, aber auch im Falle der klugen und anwendungsstarken Erfahrung nicht lehren oder lernen, weder als Lebensform noch in den üblichen Wissenschaftsformen und schon gar nicht unter Bologna-Bedingungen. Aber sie lässt sich in der Lebenswelt wie in der Universität, wenn diese sich an ihrem inneren Prinzip der Universalität orientiert, herauslocken, sich selbst gewahr werden, üben. Urteilskraft stellt sich ein, indem man sie gebraucht, wie Vernunft und Erfahrung. Nicht als Inspiration oder Gnade, also gewissermaßen auf der Rückseite unserer Rationalitäten, sondern als ein erworbenes und geübtes, produktives Können. Auch in dieser Form sind Bildung und Urteilskraft verwandte Orientierungsweisen. Sie schützen vor der Aneignung des Ich durch die von ihm angeeignete Welt. Damit gehört auch eine zukünftige Wissensgesellschaft nur als urteilsstarke Gesellschaft sich selbst. Meine letzte These, die These 9. Bildung ist kein geisteswissenschaftliches Reservat, aber ein geisteswissenschaftliches Erkenntnisinteresse. In den Geisteswissenschaften vergewissern sich moderne Gesellschaften ihrer eigenen kulturellen Form, zu der nicht nur sie selbst gehören, sondern alle Wissenschaften, also auch die Naturwissenschaften. In den Geisteswissenschaften unterziehen sich moderne Gesellschaften der Anstrengung, sich ihrer kulturellen Form, zu der auch alle Wissenschaften gehören, zu vergewissern. Ohne ein Wissen von sich selbst werden moderne Gesellschaften gerade auch in ihrer gegenwärtigen Form als technische Kulturen eigentümlich orientierungsschwach. Davon zeugen gegenwärtig nicht nur die erwähnte Dominanz eines Verfügungswissens gegenüber einem Orientierungswissen und Strukturen der Unüberschaubarkeit, der Anonymität und der Subjektlosigkeit, sondern auch unübersehbare Remythisierungstendenzen, etwa in neuen Religiositäts- und Esoterikformen. Damit besteht aber auch ein enger systematischer Zusammenhang zwischen Geisteswissenschaft und Bildung. Wenn Bildung etwas mit der Identitätsfindung des Ich in seiner Welt zu tun hat, dann auch mit den Geisteswissenschaften, die eben dies zu ihrer analytischen Aufgabe nehmen. Allerdings handelt es sich dabei um keinen disziplinären Zusammenhang, etwa im Sinne von Geisteswissenschaften als Bildungswissenschaften, sondern um einen aufklärerischen Zusammenhang. Es geht darum, die kulturelle und die technische Form moderner Gesellschaften in ein reflexives Verhältnis zu sich selbst zu setzen. Ferner darum, die Regie über die eigene Zukunft nicht aus der Hand zu verlieren, beziehungsweise diese, wo das schon der Fall ist, zurückzugewinnen. Das geht, ebenso wie im Falle der Urteilskraft, nicht in der Weise eines positiven, sondern nur in der Weise eines gebildeten Wissens. Eben deswegen sind die Geisteswissenschaften ein konstitutiver Bestandteil moderner Gesellschaften. Ohne sie verlören diese Gesellschaften ihre Selbstwahrnehmung in Wissenschaftsform und damit auch ihre Selbstwahrnehmung in Bildungsform. Theoretisch ist das klar, praktisch nicht. Das heißt, auch hier kommt es in Zukunft darauf an, dass Theorie wieder zu einem Teil der Praxis wird. Was aber die Geisteswissenschaften betrifft, so müssten diese auf sich selbst bezogen und um die genannte, beschriebene Aufgabe auch tatsächlich übernehmen zu können, unter anderem eine transdisziplinäre Orientierung wiedergewinnen. Transdisziplinarität hier verstanden als die Aufhebung fachlicher und Disziplinerparzellierungen, wo diese ihre historische und ihre systematische Erinnerung an eine ursprüngliche Einheit der geisteswissenschaftlichen Arbeit verloren haben. Diese war einmal mit der idealistischen Konzeption von Geist und Natur gegeben. Und selbst noch in der Verselbstständigung der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften, die sich im Zuge ihrer Akademisierung im 19. Jahrhundert vollzog, erkennbar, zum Beispiel in dem von Wilhelm Dilthey angestrengten Versuch, eine Erkenntnistheorie der Geisteswissenschaften als Theorie der geistigen Erscheinungen zu entwickeln. Methodisch blieb dieser Versuch allerdings ohne Fundament bis heute. Transdisziplinarität als Forschungs- und Kompetenzform, von der heute vor allem mit Blick auf die Forschungsentwicklung in den Naturwissenschaften und die Problementwicklung in der modernen Welt, Stichworte etwa Umwelt, Energie, Gesundheit, die Rede ist, gehört dabei im Grunde zum Wesen der Geisteswissenschaften. Diese können sogar ihrer ursprünglichen, nämlich idealistischen Idee nach, als das eigentliche wissenschaftssystematische Paradigma einer transdisziplinären Ordnung gelten. Wenn nämlich der wirkliche Gegenstand der Geisteswissenschaft die kulturelle Form der Welt ist und zu dieser auch die Naturwissenschaften und alles, was die moderne Welt in ihrem wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Wesen ausmacht, gehören, dann vermögen sie diesem Umstand auch nur zu entsprechen, indem sie selbst in ihrer Wahrnehmung der Welt und in ihren Arbeitsformen den einmal eingeschlagenen Weg der Partikularisierung geisteswissenschaftlicher Orientierungen wieder verlassen und eine transdisziplinäre Optik einnehmen. Nicht indem die Geisteswissenschaften zu einer Art Universalwissenschaft zu werden suchen. Dieser Traum ist spätestens seit Leibnizens vergeblichen Versuchen um eine Mathesis Universalis, auch auf wissenschaftlichen, nämlich logisch-mathematischen Wegen ausgeträumt, sondern indem sie ihre disziplinären Kompetenzen in den Dienst eines transdisziplinären kulturellen Begreifens stellen. Gelingt dies, wäre das im Übrigen auch ein Weg ihrer drohenden, wenn nicht schon eingetretenen Marginalisierung im modernen System der Wissenschaft entgegenzutreten. Soweit meine neuen Thesen. Sie sollen die Praxis nicht durch Theorie ersetzen, das wäre ein Missverständnis, aber ihr die Augen in ihre Zukunft öffnen. Wo nämlich die Theorie fehlt, verliert auch die Praxis ihre Idee und ihre Orientierung. Das gilt in einem hohen Maße auch für den Begriff der Bildung, worin nun sogar eine erkenntnistheoretische Einsicht zur Geltung kommt. Wie wir die Welt anschauen, mit unseren Begriffen, unseren Erfahrungen, unseren Theorien, so schaut sie uns an. Eine einfache Vernunft der Tatsachen der unser Wissen einfach folgen könnte und eine Welt an sich, in der wir uns mit unserem Wissen orientierten, gibt es nicht. Oder anders formuliert, wir können weder unsere Begriffe, noch unsere Erfahrungen, noch unsere Theorien, die in der Regel nichts anderes als geronnene Begrifflichkeiten und Erfahrungen sind, ablegen wie unsere Kleider. Unter ihnen kämen nicht die nackte Welt, die Welt an sich, und die nackte Erfahrung, die Erfahrung an sich zum Vorschein, sondern gar nichts. Man kann das beklagen und die Grenzen der Rationalität, die dem Menschen ein zweitbestes Paradies zu verwehren scheinen, bejammern. Man kann sich aber auch klar machen, zum Beispiel mit Kant, dass wir es gerade der Spontaneität der Vernunft und der Anschauung ihrer subjektiven Kraft verdanken, dass das so ist. Und was von den Erkenntnisweisen des Menschen im Speziellen gilt, gilt auch von der Bildung, als dem inneren Auge, durch das wir sehen, der Ordnung, in der wir denken, dem Können, in dem wir uns orientieren. Wer die Welt haben will, wie sie an sich ist, muss daher auch Bildung in den hier beschriebenen Perspektiven, Nachdenklichkeit, Mündigkeit, Urteilskraft, Orientierung beiseite schieben. Nur fände er dann nichts vor, was noch Welt sein könnte. Er wäre in das Reich der Einzeller zurückgekehrt, ohne Begriffe, ohne Erfahrungen, ohne Theorien und natürlich auch ohne Bildung. Nüchterner formuliert, es geht um die Rückgewinnung einer theoretischen Dimension in Bildung und Ausbildung, ohne die die Wissenschaft in Forschung und Lehre auch ihre eigentümliche Lebensform als akademische Lebensform verlöre und ohne die die gesellschaftliche Praxis in Lehr- und Lernzusammenhängen endgültig auf ein gebildetes Wissen von sich selbst, das auch ein orientierendes Wissen wäre, verzichtete. Hier liegen denn auch erhebliche Aufgaben geisteswissenschaftlicher Art, vor allem aber der Philosophie gegenüber der Wissenschaft, deren Theorieform betreffend, gegenüber der Universität, deren Lehrform betreffend und gegenüber der Gesellschaft, deren Orientierungsform betreffend. Allerdings setzt deren Erfüllung voraus, dass sich nun wiederum die Philosophie selbst in der richtigen Weise begreift, nämlich nicht primär als historische oder hermeneutische Bildung, was mit ihrem historischen Einrücken in ein System der Geisteswissenschaften heute überwiegend der Fall zu sein scheint, sondern als systematische Bildung, als Arbeit an den rationalen Strukturen unserer Welt, zu denen auch die wissenschaftlichen Strukturen gehören. Ich danke Ihnen.
Ja, Herr Mittelstraß, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag und Ihre Reflexionen zum Bildungsbegriff, der uns, den Sie nochmal ausformuliert haben in den neuen Thesen. Ich glaube, es gibt sicherlich einige Fragen aus dem Publikum. Wir haben jetzt etwa eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten Zeit, bevor wir dann nach draußen gehen können, dürfen und zu einem kleinen Umtrunk einladen. Aber jetzt möchte ich Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, Ihnen, Herr Mittelstraß, zu seinen neuen Thesen zu befragen oder allgemein zu seinem Thema, wo es ja stark um den Bildungsbegriff ging, gleichzeitig aber auch natürlich um Fragen der Identität und wie ich sie jetzt zum Schluss auch nochmal verstanden habe, könnte man vielleicht auch zusammenfassen, Bildung bedeutet eben auch Arbeit, ja, und zwar geistige Arbeit. Ja, also ich gebe jetzt an das Podium oder beziehungsweise an das Publikum weiter Fragen an Herrn Mittelstraß zu seinem Vortrag. Bitte.
Ja, vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Als Norddeutscher bin ich gewillt zu sagen, ein bisschen Butter bei die Fische. denn sie waren sehr abstrakt. Und was mich besonders interessiert, ist, wie schaffe ich Bildung für das Individuum? Welche Vorstellungen haben Sie davon, wie das zu vermitteln ist? Das geht natürlich ins pädagogisch-didaktische und so weiter, das haben Sie alles beiseite geschoben und gesagt, ich bin eine Stufe höher. Ja gut, dann woanders.
Irgendwo bin ich ignorant, nämlich genau dort.
Ja, aber genau das möchte man doch wissen. Sie sagen, die Bildung ist in Gefahr. Wir müssen sie sozusagen neu beleben, eine Renaissance der Bildung, des Humboldtschen Bildungsideals, das tragen Sie vor. Und ich hätte gerne gewusst, auf welche Weise, und selbst wenn Sie da im etwas Allgemeineren sein können, wie wollen Sie das jetzt ändern? Ich meine,
ins Mikro bitte.
Ja, wir haben die Bildung, ich schätze mich auch als jemand, der gebildet ist, ein. Und wie habe ich diese Bildung bekommen? Ich habe sie durchs Elternhaus natürlich bekommen, ich habe sie durch die Schule, humanistisches Gymnasium und so weiter, habe ich bekommen und bilde mich fort bis zum heutigen Tag. Ja. Reicht das schon für Bildung oder was sind die Essentials, die dabei sein müssen? Ja.
Also zunächst zum Ersten, reicht nicht abstrakt? Ja, ich habe das auch selbst vermerkt. Und ich bin auch der festen Meinung, was wir brauchen in manchem Bildungsgerede, das es ja auch gibt, ist wieder sozusagen eine handfeste Theorie der Bildung. Was Bildung heute bedeuten kann. Bewusst auf Humboldt zurückgegriffen, aber nicht um ihn zu nehmen, wie er war und sozusagen wieder für ein Humboldtsches Bildungsideal zu werben, sondern ihn zu übersetzen in eine Zeit und eine Welt, die eine andere Zeit und eine andere Welt ist. Auf dieser Ebene habe ich versucht, meine Thesen zu formulieren und dafür zu plädieren. Ich habe auch gesagt, oder ich hoffe, zu erkennen gegeben, welche Strukturen ich für ungeeignet halte, jetzt wieder im Kontext von Bildung und Ausbildung, im Kontext einer Hochschule. Und darunter war sozusagen eine Verschulungstendenz, die wir nun mit Bologna gewollt oder ungewollt mitbekommen haben, eine Tendenz zu immer höherer Spezialisierung, die übrigens in der Forschung unvermeidbar ist, aber in der Lehre vermieden werden sollte. Also ich habe gegen diese Spezialisierungstendenzen argumentiert und natürlich auch gegen Disziplinaritäten, die sich gegenüber anderen Disziplinaritäten nicht öffnen. Das sind, so könnte man sagen, relativ konkret, immer noch sehr theoretisch, aber andererseits auch wieder sehr konkrete, hoffe ich jedenfalls, Gesichtspunkte. Denn wenn man das ernst nimmt, muss man verdammt viel anderes organisieren, was wir im Moment in den Hochschulen, in den Schulen tun. Und insofern doch, wenn ich bitten darf, konkret.
Da würde ich gerne kurz nachfragen, Herr Mittelstraß. Sie haben gerade noch mal gesagt, also in der Lehre sei es gut, nicht zu spezialisieren, sondern sozusagen etwas offener zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gerade. Ja. Das würde aber vielleicht möglicherweise Ihrer These 6 war es mit Bologna etwas widersprechen. Hat Bologna sozusagen nicht für uns auch die Möglichkeit geöffnet, eben in der Lehre sozusagen etwas breiter zu werden? Wenn ich an bestimmte Studiengänge denke, die waren früher nicht möglich, also ich komme aus der Archäologie ursprünglich, da gab es Studiengänge klassische Archäologie und frühgeschichtliche Archäologie, Mittelalterarchäologie. So, heute gibt es Studiengänge im BA-Format, die heißen Altertumswissenschaften. Das heißt, da wird ein grundständiges Studium angeboten, das sozusagen eine breite Basisbildung bilden soll. Wäre das nicht eine Möglichkeit sozusagen, dann in die Richtung gehen zu sagen, ja, das ist eine Möglichkeit sozusagen auch diesen Bildungsbegriff auf einer breiteren Basis zu haben und hier eben mehrere Fächer im Sinne einer Transdisziplinarität dann wieder zusammenzubringen, die sich ganz in den letzten 100 Jahren wirklich komplett ja, vereinzelt haben und immer mehr voneinander getrennt haben von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Begriff von Altertumswissenschaft, in dem Fall jetzt konkret.
Ja, nur muss man hinzufügen, das hätte man auch schon im alten System machen können. Das ist sozusagen kein besonderes Verdienst von Bologna, mit vielen Schattenseiten, denn dieses System erlaubt es natürlich auch, dem Lehrenden, und auch Lehrende sind Menschen, sich an eine gewisse Routine zu halten, sozusagen immer wieder dasselbe zu bieten, weil das ja nun mal so vorgeschrieben ist. Das heißt, wir verlieren auch wieder, obwohl das jetzt etwas stark ins Menschliche geht, wir verlieren auch wieder diese Flexibilität und diesen Druck darauf, sozusagen es mit der Einheit von Forschung und Lehre ernst zu nehmen. Es ist ja auch charakteristisch in unseren, ich bin ja nun ein verdammt alter, in unseren Verträgen mit der Universität stand noch, dass wir anständig forschen sollten, aber das Fach, was manchmal die Größe einer Disziplin hatte, in der Lehre zu vertreten. Das muss man sich mal richtig vor Augen führen. Heute, was heute, entschuldigen Sie, wenn ich nun auch ein wenig pessimistisch werde, was ich jedenfalls beobachte, ist, dass sozusagen die hohe Spezialisierung, die in Forschungsdingen unvermeidbar ist, direkt in die Lehre getragen wird und die Lehre dort beginnt und aber auch schon aufhört. Das mag zu pessimistisch klingen, aber was wir wieder lernen müssen, deswegen ja auch mein heftiges Plädoyer am Ende für die Geisteswissenschaften, ist uns wieder eine Optik, eine wissenschaftliche Optik, nennen Sie sie jetzt transdisziplinär oder wie auch immer, zu verschaffen, die das Ganze nicht aus dem Auge verliert. Damit will ich nicht sagen, dass sich Fächer und Disziplinen überlebt haben. Ganz und gar nicht. Irgendetwas muss man genau wissen. Und das lernt man in Fächern und Disziplinen. Aber man darf dabei nicht stehen bleiben. Also einerseits ist es richtig, wenn man meint, und es gibt ja solche Tendenzen, es gibt auch schon solche Bücher, Publikationen, dass man sozusagen die Disziplinaritäten aufhebt und durch Transdisziplinarität ersetzt. Das scheint mir wie der Versuch zu sein, ohne Beine gehen zu wollen. Also Fächer und Fachlichkeiten, Disziplinaritäten sind eine notwendige Bedingung, aber sie sind nicht alles. Und wenn wir nicht lernen, möglicherweise sogar schon in der Schule und nicht in der Universität, mit solchen Dingen umzugehen, dann werden wir auch mit den Dingen, die nun nicht die Wissenschaft für sich erfindet, um sich neue Forschungsoptionen zu schaffen, sondern die einfach in der Welt gegeben sind, dann werden sie auch mit diesen Dingen, Umweltproblemen, Gesundheitsproblemen, Energieproblemen, das war mein Beispiel, nicht umgehen können. Denn diese Probleme tun uns nicht den Gefallen, sich selbst disziplinär zu definieren.
Weitere Fragen aus dem Publikum. Jetzt sehe ich ganz viele Hände. Ich fange hier vorne an, dann hier in der Mitte und dann geht es nach hinten weiter. Genau. Ich habe alle vier Wortmeldungen gesehen.
Ja, also Sie haben ja das Thema Digitalität jetzt nicht gerade sehr euphorisch dargestellt, was ich verstehen kann, aber das Thema Digitalität. Digitalität.
Ach so.
Ja.
Ich war noch bei Transdisziplin.
Ja. Ja, da komme ich gleich dazu. Und es ist ja ein Thema, das eigentlich von Industrie 4.0 über die sozialen Medien bis in unseren Lebensbereich dringt. Und da ist die Frage, ob man das nicht vor dem Hintergrund der Bildung auch als Herausforderung sehen kann und als Chance, letztlich digitale Kompetenz, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Programmieren oder nicht nur Programmieren, zu vermitteln und das als, ich will nicht sagen neues Bildungsideal, aber zumindest als Idee praktisch und konkret zu realisieren.
Aber natürlich, dem würde ich sofort zustimmen. In dem Maße, in dem sich unsere Methoden, unsere Techniken, indem sich die Instrumente, über die wir verfügen, verändern und sich eben nicht nur verändern. Hier kann man wirklich von Fortschritt reden. Ist das natürlich nicht nur ein Thema, sondern gegebenenfalls auch ein Transportationsriemen in jene Wissenswelten und technischen Welten, um die es geht, wenn wir von Bildung heute reden. Damit meinen wir eben nicht mehr das, was im 19. Jahrhundert Bildung war und im Wesentlichen eine literarische Bildung war, sondern nehmen Sie einen sozusagen modern gemachten Humboldt, nicht? Welt begreifen und so eng wie nur möglich mit sich zu verbinden. Die Welt hat sich geändert. Es ist eine Welt, die heute von diesen Techniken bestimmt ist. Und deswegen müssen wir sie mit in ein Konzept, nennen Sie es jetzt ein Bildungskonzept oder wie auch immer, mit aufnehmen, natürlich.
Dann die nächste Frage war hier in der Mitte. Die junge Dame mit den längeren blonden Haaren, Stefan, ja, genau.
Vielleicht so auf die Antwort, also als Antwort auf die erste Frage, hätte ich einen ganz konkreten Vorschlag, wie wir Ihre Thesen in die Praxis bringen können. Und zwar, indem Sie zum Beispiel in der Politikwissenschaft ein Pflichtseminar anbieten, in dem Sie genau diese Gedanken verbreiten. Denn das, besonders die These 7 habe ich, das Problem, was Sie da beschrieben haben, habe ich sehr stark, also mit dem habe ich uns sehr stark wiedergefunden. Als Beispiel, wir haben ein Methodenseminar, was Pflicht ist, jedoch fehlt es an jeglichen Äquivalenten dazu. Oder wir beschäftigen uns andauernd damit, wie wir unsere Indikatoren zur Demokratiemessung noch feiner gestalten können. Jedoch fehlt es daran, das zu beschreiben, warum, wozu. Zwar gibt es die politische Theorie bei uns, jedoch ist die sehr schwach vertreten und wird auch eher belächelt als abstraktes philosophisches Gerede. Und ja, das finde ich doch sehr schade, denn gerade die Politikwissenschaft ist ja nun doch sehr nah an der Gesellschaft dran und gerade Politikwissenschaftler haben eine sehr große, sollten eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung haben. Jedoch ist es so fraglich, inwieweit wir uns der bewusst sind, was wir wirklich auch für Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und wir beschäftigen uns dann sehr viel mit Banalitäten und Sachen, die wirklich sehr fern von der eigentlichen Praxis und den eigentlichen Problemen sind.
Ja. Ich kann das nur bestätigen aus sozusagen meiner Erfahrung, auch in der Universität. Es ist eben so, dass sich alles, oder sagen wir mal so, dass in demselben Maße, in dem sich der Wissensbegriff im Spezialistenwissen und im Expertenwissen wiederfindet, dass damit merkwürdigerweise auch eine Theoriedistanz eingetreten ist, so wie Sie das eben für Ihre Disziplin beschrieben haben. Das habe ich mit meinem sozusagen kleinen Seitenhieb auf Empirie und Methode deutlich zu machen versucht. Ich weiß es auch nicht, die Philosophie, die ich ja zum Schluss auch erwähnt habe, als eine Disziplin, die hier ihre Aufgaben sehen sollte, ist ja selbst von diesem Virus erfasst, sich in einem hohen Maße zu spezialisieren. Und gerade nicht mal sozusagen die eigene Disziplin noch als eine Ganze zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, was in meinen Augen immer die Aufgabe der Philosophie an einer Universität ist, in die Fächer und Disziplinen hineinzuwirken. Und zwar genau mit solchen Themen. Ich kann nur solche Vorträge halten. Mehr kann ich sozusagen als längst pensionierter Hochschullehrer nicht mehr.
Ja, wir sind sehr dankbar, dass Sie solche Vorträge halten, Herr Mittelstraß. Es war eine weitere Wortmeldung hier. Vorne, genau. Danke.
Ja, was ich auch sehr schön fand, ist, dass Sie auf den Begriff der Orientierung und zuletzt dann auch noch in der These 8 auf die Urteilskraft eingegangen sind Und das, finde ich, sind auch so sehr positiv besetzte Begriffe. In letzter Zeit steht auch sehr hoch im Kurs, also ich studiere selber kein Lehramt, aber kenne das von Kommilitonen, gerade in der Lehrerausbildung steht der Begriff der Kompetenzen sehr hoch im Kurs. Wie würden Sie den Begriff bewerten, also vor dem Hintergrund, dass Sie jetzt eher von Orientierung und Urteilskraft gesprochen haben?
Beim Begriff der Kompetenz habe ich Berührungsprobleme, weil er sich, so genau überschaue ich die Diskussionslage nicht, weil er sich zunehmend an die Stelle des Wissensbegriffs zu setzen scheint. Oder diejenigen, die ihn propagieren, scheinen so zu denken. Aber Kompetenzen sind in dem Sinne nichts Fundamentales oder nichts, was sich in Lehr- und Lernform ausbilden ließe. Wenn der Kompetenzbegriff sozusagen als Konkurrenzbegriff zum Wissensbegriff genommen werden sollte, das ist jetzt sicherlich eine extreme Formulierung, die ich aber nicht aus der Luft gegriffen habe, dann stimmt auch damit etwas nicht. Also ich, in diesem Falle singe ich wieder das hohe Lied einer klassischen disziplinären Ausbildung, wobei man wieder hinzufügen muss, dass wir ja mittlerweile sogar verlernt haben, zwischen dem Begriff des Faches und dem Begriff der Disziplin zu unterscheiden. Wir sprechen überall von Disziplinen, das ist aber Unsinn, nicht wahr? Es gibt die Disziplinen, das ist sozusagen ein weites, methodisch zusammengehaltenes und auch durch Theorien zusammengehaltenes Feld, in dem sozusagen fächerbezogen dieses Wissen, dieses disziplinäre Wissen heruntergebrochen wird auf speziellere Fragestellungen. Nicht mal das ist, was vielleicht noch vor 30, 40 Jahren zum Einmaleins einer Universitätsausbildung in Forschung und Lehre gehörte, ist heute mehr klar. Das heißt, wir leiden auch unter einer, ja, wie soll ich das nun wieder nennen, begrifflichen Amnesie.
Ich hatte noch zwei weitere Wortmeldungen. Hier die Dame in der roten Jacke. Und ich glaube, dahinter war auch noch mal eine Wortmeldung, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Die beiden Wortmeldungen würde ich auch noch zulassen. Dann müssten wir in den Umtrunk gehen.
Vielen Dank. Ich finde es gar nicht schlimm, dass Sie nur Vorträge halten können, Herr Professor Mittelstraß. Ich genieße das hier. Es tut unglaublich gut, Ihnen zuzuhören. Und es hilft gegen einen sich doch ein bisschen breitmachenden Pessimismus, was die Bildungslandschaft angeht. Wenn man hier hört, dass junge Studenten danach lechzen, Theorieseminare als Pflichtseminare zu bekommen, dann mag man auch schon wieder sehr traurig werden im Vergleich zu dem, was ein Studium mal war. Jetzt sind Studenten hier, die reden von Pflichtseminaren, die ihnen aufoktroyiert werden und die sie sehr gängeln. Und seit dem Bologna-Prozess ist das verheerend geworden, diese Vielfalt oder diese Fülle an Pflichtseminaren, die verhindern, dass Studenten sich freier bewegen im Studium. Ich wollte Sie gerne einfach nochmal, es wird wahrscheinlich eine rhetorische Frage werden, aber einfach nochmal animieren, noch was zu sagen, auch gegen diesen Pessimismus, der sich bei mir ein bisschen auch breit macht, sowohl was die Universität als auch die schulische Bildung betrifft und was im Zusammenhang steht mit der Ökonomisierung der Bildung. Also wenn wir sehen, dass jetzt Studenten heutzutage immer diese Credit Points sammeln müssen, dass es um Self-Management geht, dass es um Evaluierung geht, dass Universitäten und Schulen in einen Wettbewerb treten müssen, in Rankings treten müssen und dass hinter all diesen oberflächlichen Bestrebungen die eigentliche Bildungsidee zurückbleiben muss, dann wird mir einfach bange. Und ich wollte Sie noch mal dazu animieren, etwas zu sagen. Wo kam das her, diese Strategie des Change-Management, die jetzt Veränderungsprozesse steuern? Wo kam das her? Wie kann man noch etwas tun dagegen und diese wunderbare Bildungsidee hochhalten, sowohl in Schule als auch in Universität? Und ich möchte vielleicht noch gegen den Kompetenzbegriff anführen, den ich auch verheerend finde, an unabhängig davon, dass sich auch manche Kompetenzen meinetwegen verbessert haben, Referate und so weiter. Aber die Bildungsidee war doch mal eine ganz andere. Da gibt es ein wunderschönes Gedicht von Goethe, 4 Zeilen nur noch, die ich gerne sagen würde. Wenn ich es hinkriege, irgendwas stimmt dabei nicht, aber ich versuche es. Der sagte, 103 glaube ich, können, lieber Freund, ist schön, doch du musst es auch verstehen. Wissen, das ist große Sache, damit das Wollen etwas mache. Ich finde, dahin könnten wir wieder.
Danke für diesen Hinweis. Wunderbar. Passt auch in meine. Ich kann Ihnen nicht widersprechen, das erwarten Sie ja auch gar nicht, aber ich kann Ihnen auch keine große optimistische Perspektive aufzeigen. Wofür ich immer noch kämpfe, noch ganz bin ich nicht aus der Institution der Hochschulen heraus, ist dies, dass auf dem Hintergrund von Bologna, dass individuelle Wege offen bleiben müssen. Also das ist schon fast, so könnte man sagen, ein Rückzugsgefecht. Es müssen individuelle Bildungswege, nennen Sie es ruhig wieder Bildungswege, im Studium bis hin jenseits des Studiums zur Promotion offen bleiben. Diese verheerende Entwicklung, die offenbar nur daraus entspricht, dass sich Wissenschafts- und Bildungsminister alle Jahre auf europäischer Ebene treffen und sich überlegen, was machen wir denn jetzt? Was können wir denn jetzt noch an Bologna machen? Nicht? Die absurde Idee, die Promotionsphase zu einer Studienphase zu machen und auch dieses sogenannte Promotionsstudium auch gleich noch zu reglementieren. Wie lang, wie es dauert, was man dabei belegen muss und so weiter. Das wird zur Karikatur einer universitären Vorstellung von Lehren und Lernen. Ob sich an Bologna im Grundsätzlichen noch wieder etwas ändern lässt, wenn man nicht immer listiger wird und Bologna in einem bestimmten Sinne unterläuft. Denn die ursprüngliche Idee von Bologna, aber das wissen Sie wahrscheinlich alle, die war ja gar nicht so, wie Bologna dann geworden ist. Es gab riesige Spielräume, was sozusagen Dauer, Inhalt des Studiums betraf. Der Oktroi in die enge Institution, in eine institutionelle Enge, ist politisch verursacht. Das Bedauerliche ist nur, dass die Universitäten mitgemacht haben. Aber noch einmal, das ist sozusagen das, was man vielleicht mit Erfolg jetzt noch betreiben kann. Individuelle Bildungswege müssen in der Universität bestehen bleiben bzw. wieder geöffnet werden. Es muss möglich sein, so zu studieren, wie unser eins noch studiert hat. Ich habe einfach studiert, was mir gefallen hat, und die Universität hat es mir zertifiziert.
Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr, dann hatte ich mich vorhin wahrscheinlich versehen. Herr Mittelstraß, das war ein schönes Abschlusswort letztendlich nochmal von Ihnen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich für Ihren Vortrag hier, der einen tollen Überblick über den Bildungsbegriff gegeben hat und was Sie hier für uns aufgetan haben mit Ihren neuen Thesen. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Ich möchte darauf hinweisen, Sie sind alle herzlich eingeladen. Wir haben einen kleinen Umtrunk hier vorne aufgebaut vor dem Vortragssaal. Zum anderen möchte ich Sie auf den nächsten Vortrag in unserer Reihe hinweisen. Wie gesagt, jedes Semester ist der Plan. Nächstes Semester am 22. Juni ist der nächste Vortrag von Professor Dr. Hans-Peter Klein zu einem Thema, das möglicherweise in eine ähnliche Richtung gehen wird, sich kritisch auseinandersetzt, auch mit dem Kompetenzbegriff. Der Vortragstitel lautet Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen, das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel. Herr Klein hat dazu auch ein Buch geschrieben, vielleicht vorab, der eine oder andere mag vielleicht reingucken und ihn dann auch mit bestimmten Thesen möglicherweise konfrontieren. Zugleich möchte ich darauf hinweisen, dass wir diesen Vortrag von Herrn Mittelstraß hier im Audioformat mitgeschnitten haben und dass es dann auch die Idee ist, diesen Vortrag dann online zu stellen auf der Website der HSE, sodass der ein oder andere nochmal nachhören kann, beziehungsweise auch dann an die Kommilitonen ja, Werbung dafür machen kann, sich diesen Vortrag doch mal nachzuhören. Ich denke, es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Mittelschloss.
Darf ich Ihnen auch noch anbieten? Sie haben es aber gemerkt, ich arbeite immer meine Vorträge ziemlich penibel aus. Wenn Sie den haben wollen, schicken Sie mir eine E-Mail.
Ganz herzlichen Dank, Herr Mittelschloss. Das war toll. Wirklich. Genau das, was ich und glaube, wir uns erhofft haben.
Das freut mich. Das freut mich wirklich.
Und ich habe jetzt auch gerade gedacht, als Sie sprachen, ja, das wäre eigentlich auch was.